erste Mal, dass ich das Ding anhab. Ich habe das bisher nicht gebraucht. Meine Leute sagen immer, du brauchst sowas gar nicht, du sprichst laut genug. Ich gehöre zwar nicht zur Generation von Spurgeon, der hatte nämlich gar nichts. Da gab es keine Lautsprecher. Und er hatte eine, ja, man nennt es Tabernakel, 1000 Leute im Gottesdienst und wurde trotzdem verstanden. Ich weiß nicht, wie wir das heute machen. Komisch, ne? Egal, Hauptsache ihr versteht mich. Und ich freue mich, dass ich bei euch sein darf. Das war ganz kurzfristig, dass mich Johann eingeladen hat, weil er gemerkt hat, dass heute niemand da ist zum Predigen. Und jetzt darf ich hier bei euch sein. Und ich fand es ganz interessant, weil das erste Lied, das er gesungen hat, das trifft voll das Thema. Mein Thema heißt, aus alt mach neu. Das erste Lied hieß, du machst alles neu, aber es stimmt nicht ganz, was wir da gesungen haben, ne? Komme ich gleich noch drauf. Aus alt mach neu, oder man kann auch anders sagen, wie wir verwandelt werden. Ich habe drei Punkte. Der Beginn der Verwandlung. Wenn ich über diesen Punkt spreche, dann erzähle ich euch nichts Neues. Wenn ich über den zweiten Punkt spreche, die Verwandlung im Heute, erzähle ich euch auch nichts Neues. Und wenn ich über den dritten Punkt spreche, dann erzähle ich euch auch nichts Neues. Warum? Spurgeon hat mal gesagt, es gibt nichts Neues außer dem Alten. Ihr Lieben, das, was da steht, das ist das, was wir brauchen. Und ihr wisst, dieses Buch ist schon ein paar tausend Jahre alt. Also nicht das, was ich jetzt hier liegen habe, weil das ist ja erst vor ein paar Jahren gedruckt worden, aber die Bibel, das Alte Testament, das Neue Testament, das Wort Gottes. Und was wir jetzt gerade von dir gehört haben, liebe Schwester, nur das Wort Gottes bringt uns dazu, dass wir erkennen, was in dieser Welt passiert. Mein Thema lautet also, aus alt mach neu. Und das sagt man gewöhnlich, wenn man was recycelt. Das ist ein moderner Ausdruck. Das heißt so viel wie was Altes wieder aufbereiten, dass man es wieder verwenden kann, Plastik zum Beispiel. Also quasi, wie gesagt, aus etwas Unbrauchbarem etwas Neues zu machen. Nun finden wir im Neuen Testament das Wort alt ja recht häufig. In 2. Korinther 5, Vers 17, da steht es im Zusammenhang mit unserer Erlösung. Daher, wenn jemand in Christus ist, ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen. Siehe, es ist alles neu geworden. Und deswegen stimmt das Lied nicht. Da steht nämlich, du machst alles neu. Oder zumindest bedingt. Ja, denn wenn ein Mensch zum Glauben kommt, dann stimmt es schon, weil dann macht Jesus alles neu. Aber sobald er gläubig geworden ist, sobald er wiedergeboren worden ist, heißt es, du hast alles neu gemacht. Ihr kennt doch sicherlich aus dem Biologieunterricht die Entwicklungsstufen des Schmetterlings. Wie fängt er an? Was kommt zuerst? Mal sehen, ob ihr das wisst. Noch jemand? Eine andere Möglichkeit? Lauter? Nein? Das Ei. Das ist immer am Anfang. Das ist beim Huhn so, ist beim Menschen so, ist bei dem Schmetterling so. Ei, Raupe, Puppe, Schmetterling. Also so kann man es im Internet auch nachlesen. So als kurzes Beispiel. Da beginnt etwas ganz Neues und dann entwickelt es sich. Aber es ist schon von Anfang an alles drin, was nachher den Schmetterling ausmacht. Das ist beim Menschen genauso. Wir merken oft gar nicht, dass unser Leben gar nicht so neu aussieht. Da ist das Neue noch im Werden begriffen, obwohl doch Gottes Wort sagt, es ist alles neu geworden. Aber Verwandlung braucht Zeit und hat irgendwann einmal ihren Anfang. Oft denken wir auch, dass die Verwandlung vielleicht nur etwas Zukünftiges wäre. Und es ist auch richtig. Und doch beginnt das Ganze schon im Heute. Beginn der Verwandlung. 2. Korinther Kapitel 5, Vers 17. Da lesen wir, darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen. Siehe, es ist alles neu geworden. Jesus hat das mal zu Nikodemus folgendermaßen gesagt, in Johannes Kapitel 3, Vers 3. Jesus antwortete und sprach zu ihm, also zu Nikodemus: Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Das ist das, was Petrus später mit dem Wort Wiedergeburt bezeichnet. Die natürliche Geburt ist der Anfang eines neuen Lebens. Der neue Mensch, der hier entsteht, ist ja noch nicht fertig. Er verwandelt sich. Und vielleicht spricht man auch deshalb vom Lebenswandel. Das menschliche Leben befindet sich im Wandel. Eigentlich wollte ich, dass man das mit dem Beamer an die Leinwand wirft, aber das war mir dann zu knapp, alles so vorzubereiten. Und deswegen habe ich einfach ein paar Bilder ausgedruckt. Ich weiß nicht, ob man es hinten erkennen kann. Kleiner Junge, 6, 5 Jahre alt, Janko, Hütchen, das war ich. Das war ich. Toller Kerl, gell? Jetzt kommt es noch besser. Verwandlung, so sah ich mit 25 aus, 24, sowas rum. Habe ich als Bäcker gearbeitet, hat schon einen Bart. Und dann versucht man, wenn man älter wird, all das, was man als junger Mensch gekonnt hat, auch wieder zu machen. Versucht man sich dann auf dem Dreirad der Enkel. Das ist übrigens mein Sohn hier hinten. Ihr könnt es nachher angucken, wenn ihr neugierig seid. Und so verändert sich das Leben. Man wird von einem kleinen Bub, wo ist es? Von einem kleinen Bub zu einem Mann mit 62 Jahren. Manche sagen, bist noch nicht in Rente. Sage ich, nö, es gibt auch ein paar Leute, die noch nicht in Frührente gehen, die sogar gerne arbeiten gehen. Da gehöre ich auch dazu, freue mich darüber, dass Gott mir eine gute, schöne Arbeitsstelle geschenkt hat und dass ich auch gesundheitlich immer noch so weit fit bin, dass ich arbeiten kann. Aber das Leben verändert sich. Manche verändern sich nicht. Ihr zwei hier vorne, ihr seht noch immer genauso hübsch aus wie vor 30, 40 Jahren, als ich euch kennengelernt habe. Ich bin ja in diesem Alter mit 24 hier in die Gemeinde gekommen. Also ich komme aus dieser Gemeinde. Und jetzt hat sich alles verändert in den letzten 30, 40 Jahren. Und so ist es auch mit dem geistlichen Leben, das mit der Wiedergeburt beginnt. Das geschieht durch den Heiligen Geist. Wie beginnt die Verwandlung? Mit der Erkenntnis der Sünde, dass man verloren ist, dass man Rettung braucht. So war das bei mir zumindest. Ich kann mich noch an den Tag erinnern, wo ich Gott um Hilfe gefleht habe. Wo ich auf den Knien lag und gesagt hat: Lieber Gott, hilf mir doch. Und Gott hat sein Wort wahrgemacht, was geschrieben steht in Apostelgeschichte: Wer den Namen des Herrn anrufen wird, der soll errettet werden. Und ich darf ein Kind Gottes sein. Schon viele Jahrzehnte, oder viele ist übertrieben, einige Jahrzehnte. Ich habe zu Jesus finden dürfen, von dem in Apostelgeschichte 4, 5, Vers 31 steht: Diesen Jesus hat Gott zum Fürsten und Retter zu seiner Rechten erhöht, um Israel und uns Buße zu geben und Vergebung der Sünden zu gewähren. Hast du das nicht auch schon in deinem Leben erfahren, was Paulus beschreibt in Römer 7, Vers 18? Wo es heißt: Denn ich weiß, dass in mir, das heißt in meinem Fleisch, nichts Gutes wohnt. Das Wollen ist zwar bei mir vorhanden, aber das Vollbringen des Guten gelingt mir nicht. Denn ich tue ja nicht das Gute, das ich will, sondern das Böse, das ich nicht will, das verübe ich. Vers 24, ich elender Mensch, wer wird mich erlösen von diesem Todesleib? Hast du das erlebt? Ich habe das in meinem Leben schon oft erlebt und auch in den letzten Jahren viel Anfechtung erlebt immer wieder, wie der Feind mir einzureden versucht hat: Du, mit dem Zustand, wie du bist, da kommst du nicht in den Himmel. Ganz vergessen. Wisst ihr, wenn man älter wird, dann setzt man sich viel mehr mit dem Sterben auseinander. Also mir geht es so. Ich denke da jeden Tag drüber nach. Nicht in Angst. Aber genau das will der Teufel uns einflößen. Angst. wenn man weiß, das Leben wird langsam aber sicher geht's zu Ende, dann kommt der Teufel und sagt, ha, pass auf, du wirst ja gar nicht dahin kommen, wo du gern sein möchtest. Schau doch mal dich an, wie du bist. So unvollkommen, wie soll dich denn da Gott aufnehmen? Aber wisst ihr, diesen Kampf kämpfe nur ich, nicht nur ich, den kämpfen viele, du vielleicht auch. Und kürzlich habe ich in meiner stillen Zeit morgens in einer Andacht gelesen, Spurgeon hat den gleichen Kampf gekämpft. Ich liebe Spurgeon, weil er sehr viel Erfahrung im geistlichen Leben weitergibt, das auch heute noch erfahrbar ist, erlebbar ist, das einfach aus dem Leben stammt. Der Mensch hat sich eigentlich seit dieser Zeit nicht groß verändert, ja. Zumindest was das Thema seiner Beziehung zu Gott und sein natürliches und geistliches Leben angeht. Er hat diese Anfechtungen genauso gehabt und er hat gesagt, ich habe in mir gesucht und nichts gefunden, was mich rechtfertigen könnte. Und dann führt mich Gott zu seinem Wort und sagt, du, da steht's. Wer an mich glaubt, der hat das ewige Leben und ist vom Tod zum Leben hindurchgedrungen. Glaubst du das? Und dann sage ich, ja, Herr Jesus, ich glaube das. Auch wenn ich es vielleicht manchmal anders empfinde, aber ich glaube das. Du hast es gesagt. Und deswegen sagt Paulus in Vers 25, ich danke Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. Jesus ist da, er streckt dir und mir die Hand entgegen, jeden Tag, jeden Morgen, jede Stunde. Was ist das für ein Herr, der dir unermüdlich die Hand entgegenstreckt, obwohl du so oft nicht machst, was er gerne hätte, was ihm gefällt? Hast du dich auch schon dabei ertappt, wie du über andere Menschen schlecht gedacht hast? Du warst dir dessen vielleicht sogar bewusst, aber du hast keine Konsequenz gezogen. Du hast nicht gesagt, Herr Jesus, das war falsch, vergib mir bitte. Wer das Falsche nährt, der wird das Falsche ernten. Darauf müssen wir immer achten. Deswegen immer gleich die Dinge in Ordnung bringen. Solange es noch keiner mitbekommen hat, reicht es mit dem Herrn auszumachen. Aber wenn es andere mitbekommen haben, musst du es vielleicht auch vor den anderen bekennen. Paulus sagt, denn das Gesetz des Geistes des Lebens in Christus Jesus hat mich frei gemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes und das ist gut so. Denn das ermöglicht uns ein Leben in Freiheit. Immer wieder neu zur Gefängnistür, die offen steht, hinauszugehen und zu sagen, ich bin in Freiheit. Viele Menschen sitzen in ihrem Gefängnis, haben eine offene Tür und sagen, ich komme da nie mehr raus. Verstehe ich nicht. Die Tür ist doch offen. Komm raus aus deinem Gefängnis, in dem du vielleicht steckst. Geh und folg Jesus und dien ihm. Das ist Gottes Wille. Folg dem Herrn Jesus. Paulus schreibt weiter in Römer 8, diejenigen aber, die gemäß der Wesensart des Geistes sind, trachten nach dem, was dem Geist entspricht. Und in Vers 14, denn alle, die durch den Geist Gottes geleitet werden, die sind Söhne Gottes. Das ist Verwandlung. Denn der Heilige Geist in uns hat eine neue Schöpfung hervorgebracht. Du bist ein neuer Mensch geworden. Und weil du das bist, kannst du auch so leben. Ich spreche jetzt nicht nur zu dir, sondern auch zu mir selber. Gott hat aus einem Sünder einen Heiligen gemacht. Einen Gerechten. Und es ist wichtig, dass das ganz fest in unserem Herzen verankert ist. Dazu braucht es Gottes Gnade. Der Satan, der will nicht, dass wir fröhliche, treue und standhafte Kinder Gottes sind. Er will uns auf unsere Sünde festnageln, auf unsere Unfähigkeiten, uns von diesem neuen Leben abhalten, indem er unseren Blick auf uns selber richtet und uns versucht zur Sünde. Deshalb müssen wir immer bei unserem Herrn Jesus und beim Wort Gottes bleiben. Und achtet darauf, was ihr draus macht aus diesem Wort Gottes. Vielleicht lässt er auch manchmal etwas heraus, was da gar nicht steht. Oder legt etwas hinein, was da gar nicht steht. Lasst uns das Wort Gottes akribisch und richtig verstehen und untersuchen. Was steht da wirklich? Wir lesen im Hebräerbrief, lasst euch nicht von vielfältigen und fremden Lehren umhertreiben, denn es ist gut, dass das Herz fest wird, was durch Gnade geschieht und nicht durch Speisen, also Gesetze, Speisevorschriften und dergleichen, von denen die keinen Nutzen haben oder hatten, die mit ihnen umgingen. Das ist jetzt natürlich zunächst auch bezogen auf die Zeit, in der der Hebräerbrief geschrieben ist, wo ja Judenchristen, wo ja jüdische Menschen, hebräische Menschen in der Gefahr waren, wieder zurückzukehren zum Gesetz, weil sie das von der Verfolgung bewahrt hätte. Ja. Diese Auseinandersetzung mit der Sünde, das ist ja nicht nur etwas, das am Anfang unseres Lebens steht, das zieht sich durch unser ganzes Leben hindurch, bis wir beim Herrn sind. Und deshalb ist auch Verwandlung eine Verwandlung, zweiter Punkt, im Heute. Jetzt, genau jetzt in diesem Augenblick, wo du mir zuhörst, arbeitet Gott an dir. Er möchte nicht, dass du heute rausgehst und alles wieder vergisst, was du gehört hast. Merk dir was, und wenn es bloß ein Satz ist, und sag dir, das will ich jetzt umsetzen. Das will ich jetzt tun. Ab sofort. Wenn du diesen Entschluss jetzt nicht fasst, wirst du es nicht machen. Das ist so. Verwandlung ist ein Vorgang der Gnade und geschieht heute und jeden Tag. Lassen wir es zu, dass der Herr uns in uns verwandelnd wirkt. Paulus schreibt in 2. Korinther 3, der Herr aber ist der Geist. Und wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Das kann ich jetzt nicht tiefergehend erklären. Aber Paulus schreibt weiter, wir alle aber, indem wir mit unverhülltem Gesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauen, wie in einem Spiegel. Ich habe da mal so ein Spiegel, so ein Bild vom Spiegel mitgebracht. So sah früher ein Spiegel aus. Das ist ein Replikat eines römischen Spiegels aus dem gleichen Material, mit der gleichen Art, der Fertigungsart hergestellt, wie man das damals gemacht hat. Wenn man in seinen solchen Spiegel geschaut hat, dann hat man nicht so ein schönes Bild gesehen wie heute in unseren Spiegeln. Das war verzerrt, das war relativ unklar. Paulus schreibt hier, wir alle aber, indem wir mit unverhülltem Gesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauen, wie in einem Spiegel, werden verwandelt in dasselbe Bild, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, nämlich vom Geist des Herrn. Dieser Spiegel, wenn wir den Herrn anschauen, wie geschieht das? Wir sehen den Herrn mit den Glaubensaugen, durch das Wort, und im Gebet, wenn wir uns in seine Gegenwart begeben, wir sehen Gott nicht mit unseren irdischen Augen, sondern mit den Augen des Herzens. Und das Bild, das wir haben, ist noch relativ unscharf, oder? Oder würdest du sagen, du könntest Gott erklären? Du könntest mir ganz genau sagen, wie Gott ist und aussieht? Also ich kann es nur im Rahmen dessen, was ich in der Bibel lese. Und wie ich Gott persönlich erfahre, was sich übrigens mit dem, was ich in der Bibel lese, in der Regel deckt. Und so ist es nun mal, dass wir jetzt noch wie in einem unscharfen Spiegel sehen. Hier in diesem Text ist etwas weiter vorne, 2. Korinther 3, Vers 17 und 18, ist von Mose die Rede. Dessen Gesicht glänzte, als er vom Berg Sinai herabstieg, und die beiden Tafeln des Zeugnisses waren in der Hand Moses, als er vom Berg hinabstieg. Da wusste Mose nicht, dass die Haut seines Angesichts strahlte, weil er mit Gott geredet hatte. 2. Mose 34, Vers 29. Was bewirkt der Heilige Geist, wenn wir Gott so anschauen? Er verwandelt uns. Und Paulus sagt hier von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Das ist nicht die Originalherrlichkeit wie Gott selbst, sondern ihr Abdruck wie bei Mose. Das bezeichnet ein Werden. Wenn Mose längere Zeit nicht in der Stiftshütte war, dann nahm der Glanz in seinem Gesicht ab. Und so ist es auch, wenn wir uns nicht mehr in der Nähe des Herrn aufhalten. Ich glaube, es war Arno Backhaus, der mal gesagt hat, wenn ich einen Tag nicht bete, merkt es Gott. Wenn ich den zweiten Tag nicht bete, merke ich es selber. Und wenn ich den dritten Tag nicht bete, merkt es die Welt. Es hat Auswirkungen, wenn ich mich nicht in der Nähe Gottes aufhalte. Jakobus schreibt, naht euch zu Gott, so naht er sich zu euch. Aber das reicht nicht, da folgt noch was. Da heißt es nämlich, reinigt die Hände, ihr Sünder, und heiligt eure Herzen, die ihr geteilten Herzen seid. Merken wir, was hierbei wichtig ist? Das Sündenbekenntnis. Das Füßewaschen, um es mit Johannes 13 zu sagen. Wir haben nur Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus und auch miteinander, wenn wir uns im Gebet zuerst reinigen, unsere Sünden bekennen. Jesus sagte zu Petrus, wenn ich dich nicht wasche, so hast du keine Gemeinschaft mit mir. Petrus wollte ja, dass der Herr Jesus ihn dann nicht nur die Füße wäscht, sondern gleich den ganzen Kerle. Ja? Und der Herr sagt, halt, stopp, das ist nicht nötig. Du bist ja schon gebadet. Nur die Füße. Das ist das Werden im Heute. Immer wieder neu. Immer wieder neu. Alles das, was Gott hindert, durch dich und mich zu wirken, abzutun. Gottes Gegenwart und Gottes Gemeinschaft verändert uns. Gottes Wesen färbt ab. Ist schon mal aufgefallen, dass wir, wenn wir beten, anders reden, ehrfürchtiger, respektvoller, als wenn wir miteinander reden? Das mir ist schon oft aufgefallen. Hat man eine Gebetsgemeinschaft, man betet, Herr, man betet zum Herrn, man ist innerlich ganz anders, weil man weiß, vor wem man steht. Und dann geht es nachher weiter im Umgang miteinander. Wenn es gut ist, dann hält es an. Und wenn es nicht gut ist, dann ist es nach 5 Minuten schon wieder verändert. Sind wir ehrlich? So ist es doch, oder? Gemeinschaft mit Gott verändert uns. Und der Paulus schreibt in Römer 12, in der Bruderliebe seid herzlich gegeneinander, in der Ehrerbietung komme einer dem anderen zuvor. Das spiegelt wieder meine Haltung, die ich Gott gegenüber habe. Und diese Haltung, die ich Gott gegenüber habe, sollen wir auch untereinander einnehmen. Wenn wir so miteinander reden und umgehen, dann ehren wir Gott und fördern die Gemeinschaft untereinander und wir betrüben auch nicht den Heiligen Geist. Wenn wir das Gegenteil tun, dann geht uns die Freude und die Frucht des Geistes verloren. Die können wir nicht irgendwie mit Gewalt herbeizaubern, auch nicht mit Singen von Liedern oder sonst was. Da gehört auch die richtige Herzenshaltung dazu. Deshalb müssen wir manchmal ermahnen, was falsch ist, korrigiert werden. Und das ist zunächst nicht so schön. Das gefällt keinem von uns. Dann müssen wir Gottes Weisheit in Anspruch nehmen, auf beiden Seiten zum Reden und zum Hören. Jakobus schreibt, die Weisheit von oben aber ist erstens rein. Sie ist friedfertig, gütig. Sie lässt sich etwas sagen. Sie ist voll Barmherzigkeit und guter Früchte, unparteiisch und frei von Heuchelei. Die Frucht der Gerechtigkeit aber wird in Frieden denen gesät, die Frieden stiften. Das trägt zu unserer Verwandlung bei. Gebe Gott uns allen viel Gnade, demütig miteinander umzugehen. Irdisches Leben ist Verwandlung. Und zwar in zwei Richtungen, vorwärts und rückwärts. Zumindest lehrt es uns Gottes Wort so. 2. Korinther 4, Vers 16, darum lassen wir uns nicht entmutigen, sondern wenn auch unser äußerer Mensch zugrunde geht, so wird doch der innere von Tag zu Tag erneuert. Unser äußerlicher Mensch zerfällt, altert und wird krank. Ist normal. Ist völlig normal. Seit einem Jahr habe ich Schmerzen in der Achillessehne, dass ich manchmal nur humpelnd laufen kann. Ich habe es nicht gezählt, aber 100 Angebote bekommen oder Tipps bekommen, was man da alles machen kann, damit es besser wird. Einschließlich natürlich das Gebet zum Herrn flehen, habe ich alles gemacht. Und es ist besser geworden. Aber nicht sofort. Es hat fast ein Jahr gebraucht. Und ich kann euch was sagen, in diesem einen Jahr hat Gott mich vieles gelehrt. Trotzdem, auch wenn mir alles wehtut, auf ihn zu schauen. Trotzdem Danke zu sagen. Trotzdem zu wissen, Jesus liebt mich. Trotzdem zu wissen, Jesus will mich weiter gebrauchen, auch wenn ich bloß humpeln kann. Ich habe seit 2016 Asthma. Hat vielleicht auch seinen Grund. In dieser Zeit, wo ich Bäcker war und nur mit Mehl zu tun hatte. Das ist der irdische Leib. Dieser irdische Leib, der hat keine Verheißung für Vollkommenheit, für Abwesenheit von Krankheit. Der zerfällt, sagt Paulus. Der vergeht. Das ist alt. Das kommt nicht in den Himmel. Es wäre schrecklich, wenn du mit dem Leib in den Himmel kämst. Das will ich nicht. Ich bin froh, dass ich diesen Leib irgendwann mal ablegen werde. Dass ich dieses, soll ich sagen, manchmal lästige Anhängsel irgendwann mal loswerde. Gott hat es so bestimmt. Und so wird es auch kommen. Aber der innere Mensch, der zählt vor Gott. Unser inwendiger Mensch ist auch nicht oft nicht voll Kraft, voll Liebe, voll Freude, voll Friede, sondern oft voll Angst oder Neid oder Stolz oder beleidigt sein oder Hochmut. Prüf dich doch mal. Frag dich doch mal, ist dein Motiv, das du gerade hast, wenn du was tust, richtig? Dann stellst du wieder fest, wie Paulus am Anfang, in mir finde ich nichts Gutes. Ich sage immer, wenn einer kommt und sagt, das war halt gut, dann sage ich, dank dem Herrn, denn dann war es von ihm. So ist es. Deswegen ist die Selbstprüfung wichtig. Herr, erkenne mich und sieh, wie ich es meine. Schaffe du in mir ein neues Herz. Also ich komme nicht in den Himmel, sage ich euch ganz ehrlich, weil ich habe kein reines Herz. Da ist oft so viel Sünde da. Und dann sagt Jesus, du Andreas, ich habe doch deine Sünde schon weggenommen. Ich habe sie doch schon vergeben. Ich habe dich doch schon vollkommen gemacht. Schau doch nicht auf das. Schau doch auf mich, auf das, was ich dir geschenkt habe, damit du froh sein kannst. Das macht mich dankbar, immer wieder neu. Da merke ich immer wieder neu, wie das Alte stirbt und das Neue wächst. Aber wie gesagt, solange wir hier auf Erden sind, werden wir dem Herrn Jesus nicht vollkommen gleichgestaltet sein. Deswegen muss unsere Sehnsucht sein, bei dem Herrn zu sein. Paulus sagt zu den Philippern, ich wünschte, bei dem Herrn zu sein. Sterben ist mein Gewinn. Aber um euretwillen will ich noch da bleiben, damit ich euch noch nützlich sein kann. Kommt zum letzten Punkt. Wie lange habe ich eigentlich noch? Darf ich noch ein bisschen? Also wenn es euch zu viel wird, sagt es, dann streckt er alle und dann weiß ich. Die endgültige Verwandlung, es kommt eine endgültige Verwandlung und die verwandelt wirklich alles. Weil unser äußerer Mensch, der Leib zerfällt und wir das nicht aufhalten können, da warten wir. Wir warten auf die Wiederkunft des Herrn Jesus oder auf den Tod. Das ist eigentlich ein schrecklicher Gedanke, gell? Also wenn ich darüber nachdenke, ich muss sterben, dann gefällt mir der Gedanke gar nicht. Und ich frage euch ehrlich, woran liegt es? Geht es euch auch so? Oder habt ihr noch gar nicht drüber nachgedacht? Nein, ich brauche kein Bild mehr, ich brauche ein Buch. Das habe ich mir mitgebracht. Also wir warten auf die Wiederkunft des Herrn Jesus oder den Tod, vor dem wir uns, und das ist wichtig, eigentlich nicht fürchten müssen, weil er den Übergang ins Leben, in die Herrlichkeit bei dem Herrn bedeutet. Im Tod erwartet Gott seine Kinder, die nach Hause kommen. Das ist ein Satz aus diesem Buch. Der hat mir so gefallen, das Buch hat mich so ermutigt und gestärkt. Und ich kann es euch neu empfehlen, ein Buch von Erwin Lutzer, 5 Minuten nach dem Tod, ist auch ein Buch, das sich eignet, um es Ungläubigen zu geben, weil auch da beschrieben wird, wie es sein wird ohne Gott. Und ich habe schon zu manchen meiner Kollegen gesagt, du, wenn du wüsstest, wie die Hölle ist, und ich weiß es auch nicht ganz, aber das, was die Bibel darüber berichtet, wenn du das ernst nimmst, dann wird jeder Mensch sagen, nein, da will ich nicht hin. Da will ich nicht hin. Ein Verwandter von mir, der hat sich über 30 Jahre lang gegen den Glauben gewehrt. Seine Frau hat ihn immer wieder, ja, ich sag's mal schon so, bearbeitet. Ich habe ihr dann irgendwann mal gesagt, Hilde, du musst nach dem handeln, was der Petrus dir sagt. Der Petrus sagt, du sollst deinen Mann gewinnen ohne Wort durch deinen Wandel. Das heißt nicht, dass du nie was sagen darfst, aber bedrängel deinen Mann nicht dauernd. Ja? Leb deinen Glauben, bete, rede mit Gott, lies die Bibel. Er hat sich gegen den Glauben gewehrt. Und dann wurde er ganz arg krank, so 1-2 Jahre lang. Herz und alles Mögliche. Und er wusste, es geht ans Sterben. Und dann sagt er, ich möchte sterben, ich halte es nicht mehr aus. Und er sagt seine Frau zu ihm, du kannst noch nicht sterben, du hast dich noch nicht bekehrt. Ja, und ich sage jetzt im Nachhinein, das hat dir Gott eingegeben. Weil da ist er erschrocken. Da hat er gemerkt, aha, jetzt geht es um die Wurst. Und meine Frau und ich haben, weil er ja krank war, ihn öfters besucht oder die beiden besucht. Und eines Abends, wo wir sie besucht haben, war es so, dass wir eigentlich gar nicht so vordergründig das Ziel hatten, jetzt ein evangelistisches Gespräch zu führen oder so. Aber es hat sich so ergeben. Und dann im Verlauf des Gesprächs bricht er in Tränen aus und sagt, ich möchte auch da sein, wo ihr seid. Ja, wenn das kein Glaube ist, ihr Lieben, dann weiß ich nicht, was Glaube ist. Der hat eigentlich geglaubt. Der hat es geglaubt, was Hilde und wir ihm gesagt haben, über 30 Jahre lang. Und an dem Abend hat er sich bekehrt. Und hat Jesus sein Leben anvertraut. Und das erlebt man selten. Der Mann wusste, was er beten soll. Der hat dem Herrn Jesus gesagt, Jesus, ich möchte auch bei dir sein. Das hat ihm keiner vorgesagt. Das kam aus dem Herzen. Und der Herr hat ihn angenommen. Von dem Tag her war ein anderer Mensch. Da haben wir gesehen, Gott macht neu. Gott verändert. Bei dem einen geht es schnell, beim anderen weniger schnell. Und wir sind so dankbar, dass er den Herrn Jesus angenommen hat. Und als wir ihn beerdigt haben, stand einer unserer Brüder am Grab und hat gesagt, Willi, wir sehen uns wieder. Prima, ne? Da kann man sich nur freuen. Preis den Herrn, kann man da nur sagen. Denn er hat ihm Gnade geschenkt und hat ihn errettet. Die endgültige Verwandlung. Paulus schreibt, wir wissen, dass die ganze Schöpfung, auch unser Leib, mitseufzt und mit in Wehen liegt bis jetzt. Und nicht nur sie, sondern auch wir selbst, die wir die Erstlingsgabe des Geistes haben, auch wir erwarten seufzend die Sohnesstellung, die Erlösung unseres Leibes. Unser Leib ist noch nicht vollständig befreit von der Sünde und von der Krankheit. Auf diese Erlösung warten wir noch. Aber sie wird kommen. Warum? Weil diese Erlösung unseres Leibes im Opfer Christi verankert ist. Aber die Sünde muss abgetan werden und dieser Leib. Und deswegen werden wir sterben oder wir werden bei der Wiederkunft Christi verwandelt werden, weil wir in Christus sind. Paulus schreibt in 1. Korinther 15, ihr merkt, ich lese viele, viele Stellen aus der Bibel vor, ja, aber das ist das einzig Wahre. Ich sage euch ein Geheimnis, wir werden zwar nicht alle entschlafen, wir werden aber alle verwandelt werden. Plötzlich in einem Augenblick zur Zeit der letzten Posaune. Denn die Posaune wird erschallen und die Toten werden auferweckt werden, unverweslich, und wir werden verwandelt werden. Es kann sein, dass du und ich nicht sterben müssen. Hier wird die einzige Ausnahme genannt, nämlich wenn die Entrückung kommt, von der Paulus in 1. Thessalonicher schreibt, wir werden zusammen mit den Entschlafenen entrückt werden in Wolken, zur Begegnung mit dem Herrn in die Luft, und so werden wir bei dem Herrn sein, alle Zeit. Das heißt für immer. Das wird ganz plötzlich geschehen. Im Griechischen heißt dieses Wort Atomos, was man übersetzen kann mit unteilbar kleiner Augenblick. Es geht so schnell, dass du es gar nicht mitkriegst. Und es kann in den nächsten 5 Minuten schon passieren. Ja. Es sind, seit die Bibel geschrieben wurde, 2000 Jahre vergangen, circa. Und Paulus hat schon darauf gewartet, dass Jesus noch zu seinen Lebzeiten wiederkommt. Und die gleiche Haltung haben wiedergeborene Gläubige über die Jahrtausende hin beibehalten. Diese Erwartung, dass Jesus jetzt wiederkommt. Gott hat uns in diesem Spannungsfeld gelassen. Er hat uns gesagt, es gibt, selbst Jesus wusste nicht Zeit und Stunde. Wenn das geschieht, dann geschieht eine Verwandlung. Und wie sieht die aus? Nun, ich kann es euch nicht genau erklären, aber vielleicht gibt es einen kleinen Hinweis in Matthäus 17, Vers 2, nämlich als Jesus mit seinen Jüngern Petrus, Jakobus und Johannes auf dem Berg war, da heißt es, und er wurde vor ihnen verklärt. Und sein Angesicht leuchtete wie die Sonne und seine Kleider wurden weiß wie das Licht. Und nach seiner Auferstehung, als Jesus einen Leib hatte, der aussah wie vorher, der aber nicht an Zeit und Raum gebunden war, der unsterblich war. Auf jeden Fall erwartet uns eine unbeschreibliche Herrlichkeit. Philipper 3. Unser Bürgerrecht aber ist im Himmel, von woher wir auch den Herrn Jesus Christus erwarten als den Retter, der unseren Leib der Niedrigkeit umgestalten wird, sodass er gleichförmig wird seinem Leib der Herrlichkeit. Vermöge der Kraft, durch die er sich selbst auch alles unterwerfen kann. Wir werden sein wie der Herr Jesus, sagt Johannes im 1. Johannesbrief. Aber mit Einschränkungen. Wir werden nicht allwissend sein. Wir werden nicht allgegenwärtig sein. Wir werden nicht allmächtig sein wie Gott. Um nur einiges zu nennen. Gott bleibt Gott. Aber die Sünde und der leibliche Tod sind überwunden. Der geistliche Tod ist schon überwunden. Wenn du wiedergeboren bist, ist der geistliche Tod schon überwunden. Und alles, was damit verbunden war, mit diesem leiblichen, Krankheit, Leid und so weiter, dafür wird ewige Liebe uns bestimmen, zu der wir durch Gottes Gnade in Jesus finden durften. Der Vorgeschmack ist heute schon erfahrbar durch den Heiligen Geist, der uns von Tag zu Tag erneuert und seinen Frieden schenkt, seine Freude, seine Kraft, aber auch eben nur in dem Maß, wie wir uns seiner Nähe aussetzen. Deshalb bitte ich euch, betet, sucht Gott, geht in seine Nähe, verweilt bei ihm. Wisst ihr, wie der Georg Müller das gemacht hat? Der Georg Müller, der diese Waisenhäuser gegründet hat, von dem habt ihr sicher schon gehört, der hatte, immer wenn er eine Pause hatte, ging er in sein Zimmer. Der hatte in diesem Haus nur ein Zimmer. Er ging in dieses Zimmer, da stand ein Stuhl. Auf dem Stuhl lag eine aufgeschlagene Bibel hat er sich hingekniet und hat gelesen und gebetet. Ich habe das als junger Christ auch mal gemacht. Da war ich dann, hatte ich das Bedürfnis zu beten, ging in den Keller, es war im Geschäft, im Keller, habe mich hingekniet und gebetet. Kann man jetzt drüber streiten. Mein Chef hat es nicht gefallen. Der kam nämlich zufällig runter und hat mich da knien sehen. Und da hat er mir natürlich ordentlich, wie sagt der Schwab, der hat mir einen Senkel gestellt. Und irgendwann musste ich dann mal einsehen, ja, das passt da nicht so richtig. Beten darf ich schon, aber ich muss schon auch arbeiten. Ne? Also man war so als junger Christ, da macht man manche Dinge, die man dann später denkt, naja, das hättest du da auch sparen können. Das Resultat von meinem Verhalten damals war, dass ich gekündigt wurde. Man könnte jetzt sagen, ich habe Verfolgung erlitten, aber das stimmt ja nicht ganz. Ich war ja selber schuld. Das Resultat am Ende war, dass der Lehrling, der sich mit mir sehr gut verstanden hat, wo der gehört hat, dass der Chef mich gekündigt hat, hat er auch gekündigt. Und dann kam der Chef zu mir und hat gesagt, ich kann Sie nicht beide verlieren, könnten Sie nicht doch da bleiben? Und dann bin ich noch eine Weile da geblieben. Aber Gott hat mich dann nach einem halben Jahr schon wieder aus dem Beruf rausgenommen, weil da bin ich dann auf die Bibelschule gegangen. Ja, so Dinge erlebt man mit Gott. Also, wie gesagt, betet, sucht Gottes Nähe. Und ich wünschte, ich könnte euch die Herrlichkeit Gottes so beschreiben, wie es Gott angemessen ist, aber das ist mir leider nicht möglich. Jesaja 40, Vers 13, da heißt es ja, wer hat den Geist des Herrn ergründet und wer hat ihn als Ratgeber unterwiesen? Wir werden Gott erkennen, sehen dürfen, so wie er ist, wenn wir bei ihm sind. Aber eines sollten wir jetzt tun. Wir sollten treu sein, diesem großartigen Herrn, ihm zur Ehre zu dienen und tun, was wir in Hebräer 13, Vers 15 lesen. Nämlich, durch ihn lasst uns nun Gott beständig ein Opfer des Lobes darbringen. Das ist die Frucht der Lippen, die seinen Namen bekennen. Und natürlich auch all die anderen guten Werke, die Gott für uns bereitet hat. Schaut immer wieder, was will Gott durch dich tun? Heute, morgen, übermorgen. Arbeite für Jesus. Und ich kann dir versprechen, du wirst nicht immer fröhlich sein, aber du wirst das Richtige tun. Und dann wirst du auch immer wieder Freude haben, weil der Herr Jesus dabei ist. Ich möchte noch beten.